Sollen wir zum Schluss noch gerade auf die Sache mit den Prepayments und den Modifications eingehen? Das können wir eigentlich noch gut nutzen. Ist zwar streng genommen kein IFRIC-Thema mehr, aber kam ja über IFRIC an. Sieht dazu einfach mal was sagen.
Gut, also dann gebe ich nur noch mal kurz wieder. Stand der Dinge ist ja, dass wir vor 2 Wochen die finale Änderung oder eine finale Änderung von IFRIS 9 hat der ESB verabschiedet. Es ging im Kern in dieser Änderung um die Frage, ob Kündigungsoptionen mit Entschädigungsklauseln, die symmetrisch sind, im Sinne der IFRS 9 Kategorie SPPI-konform sind oder nicht. Mit anderen Worten, für solche Verträge oder Finanzinstrumente, wo eine Entschädigungsklausel vorgesehen ist, die als zusätzliche Zahlung, also im Kündigungsfall eine zusätzliche Zahlung zu Tilgung und Zins darstellt, die waren ja schon immer konform. Aber weil bei symmetrischer Ausgestaltung der Kündigungs- und Entschädigungsklauseln eben auch die Zahlung in die andere Richtung fließen kann. Da schien erst unklar, ob das dann auch SPPI-konform ist oder nicht. Und da hat der ESB ursprünglich gesagt, wir regeln das so, dass wir sagen, ob, es ist zwar nicht SPPI-konform, aber weil es eigentlich einen vergleichbaren Charakter hat, entscheiden wir, dass es dennoch für diese Kategorie zulässig ist. Und im Laufe der Diskussion hat man das ein bisschen abgewandelt, gesagt, nee, das ist eigentlich nicht so richtig sinnvoll. Es ist schon so, dass wir auslegen, dass auch wenn die Entschädigung quasi an den gezahlt wird, der noch, also wenn der den Zins und Tilgung schuldet, die Entschädigung bekommt aufgrund der Marktzinslage, dann ist das immer noch eine Compensation. Deswegen ist es nicht, obwohl es SPPI schädlich ist, immer testkostfähig, sondern es ist immer noch SPPI-konform. Und das erreicht man jetzt, das ist eine leichte Änderung zum Vorschlag, das erreicht man jetzt, indem man einfach diese Begrifflichkeit Additional Compensation ändert und das Additional streicht. Und dann wird in einer weiteren Textziffer klargestellt, dass die Compensation eben gezahlt oder erhalten werden kann. Soweit zu dem eigentlichen Sachverhalt. Und nun hat sich ergeben, dass der ESB in Form einer Klarstellung mit 2 BC-Textziffern noch einen anderen Sachverhalt hier mit aufgenommen hat. Stellt sich die Frage nämlich, wenn Financial Liabilities modifiziert werden, ob dann der nach Modifikation zu ermittelnde Barwert, der eine Abweichung vom ursprünglichen Barwert darstellt, eine Amortized-Cost-Differenz erzeugt und ob diese über die Laufzeit zu verteilen ist oder ob die sofort erfolgswirksam erfasst werden kann. Mit 2 Textziffern in der BC wird dieser Sachverhalt jetzt zusätzlich klargestellt, konkret, dass diese Differenz der der fortgeführten Anschaffungskosten sofort ergebniswirksam zu erfassen sind. Und das vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wir wollen hier eine schnelle Klarheit schaffen. Und weil IFRS 9 Not ab kommenden Jahr erstmals anzuwenden ist, wäre es gut. Und da hat man jetzt ein Vehikel gefunden, um diese Klarstellung auf den formellen Weg zu bringen. Kurzum, dieses Amendment, was vor 2 Wochen verabschiedet ist, hat halt 2 zusätzliche Textziffern in der BEC, die nicht mit der eigentlichen Änderung zusammenhängen. Soweit die Tatsachen, und jetzt ist es ist mittlerweile soweit, dass EFRAG Draft Endorsement Advice schon erarbeitet hat, wo dieses Amendment ja Thema ist. Dazu zu sagen wäre aber, dass, wie wir alle wissen, formell die BC ja gar nicht Gegenstand eines Endorsements sind. Es wurde auch nicht in dem Fall etwa oder überhaupt zusätzlich eine Einschätzung gebeten, was mit dieser Klarstellung, die in dem BC verborgen ist, ist. Insofern kannst du notfalls nochmal irgendwas wiedergeben, ob im Rahmen der Diskussion jetzt vor der Draft Endorsement weiß noch irgendwas zu ergänzen wäre.
Also wir haben mal angelegt, dass wir das Thema heute nochmal hier mit auf die Agenda setzen, weil eben jetzt die Draft Endorsement weiß ja schon veröffentlicht ist, mit einer sehr, sehr kurzen Kommentierungsfrist vor dem Hintergrund, dass man das Endorsierungsverfahren ja möglichst schnell abschließen will. Also bestenfalls so, dass jemand, der das Amendment zusammen mit IFRS 9 as ist, schon für 2018 quasi gleich ab Q1 anwenden kann. Das ist ja so ein bisschen die Idee gewesen. Zwingend hat das Amendment erst einen Effekt für 19, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird das dann in einem Abwasch für 18 gerne schon machen wollen. Das heißt, EFRAG und dann natürlich auch die Kommission versuchen jetzt da möglichst schnell in die Puschen zu kommen. Deswegen also jetzt eine recht kurze Reaktionsfrist, die jetzt also schon beginnt. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft die? Ist nur 2 Wochen oder was? Ne?
2. November.
Genau, 2. November ist also schon Deadline. Wir hatten ja im vergleichbaren Feld früher gesagt, wenn wir jetzt kleinere Sachen haben oder Amendments, dass wir die nicht als DRSC über den Fachausschuss explizit betexten, sondern sozusagen uns über die Gremienvertretung dort einbringen. Da das Thema jetzt aber doch, sagen wir mal, zumindest eine gewisse Relevanz und Brisanz auch in der Entstehung hatte, dachte ich, wäre es ganz gut, das zumindest hier nochmal vorzustellen, um eben zu sehen, gibt es hier Befindlichkeiten, dass wir uns da in irgendeiner mehr oder weniger abwertenden Form zu äußern sollen, oder belassen wir es bei der Gremienvertretung. Wir haben uns ja bislang auch eher wohlwollend zu dem Amendment geäußert. Die Änderung jetzt, wenn Sie die Finale sich schon mal angeguckt haben, dann werden Sie feststellen, dass sie auch deutlich schlanker ist als der Entwurf. Also der Entwurf davon war ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge argumentiert. Jetzt ist das deutlich klarer, einfach zu sagen, eine Compensation muss nicht nur additional sein, es ist jede Art von Compensation, und eine reasonable Compensation kann plus oder minus sein. Das finde ich jetzt erstmal vom Drafting, fand ich es jetzt deutlich überzeugender.
So hatten wir es ja auch vorgeschlagen, glaube ich, in der Stellungnahme. Oder? So hatten wir es ja auch in der Stellungnahme.
Genau, das war auch so, das Credo, kann man es nicht irgendwie einfacher machen, das ist jetzt auch so umgesetzt worden. Konzeptionell gibt es immer noch ein paar Leute, die da natürlich sehr akademisch unterwegs sind und vielleicht sagen, ist das jetzt wirklich SPPI? Aber das ist eine Grundsatzfrage, die über das Amendment weit hinausgeht und die etwas Neuen in Gänze dann betreffen würde. Das wäre also nicht jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, darüber zu philosophieren. Nichtsdestotrotz, also wir müssen die Frage in die Runde, trauen wir uns beiden dazu, dass wir das in den Gremien entsprechend vertreten. Für den Entwurf haben wir es ja jetzt schon getan im Laufe dieser Woche, aber dann natürlich auch für die finale Entscheidung. Das wäre meine erste Frage jetzt zu dem eigentlichen Amendment der Negative Compensations. Vielleicht erstmal dazu. Okay.
Ja, das finde ich sehr gut, weil wenn das formal doch ein SPPI-Verletzer gewesen wäre, hätte man es vielleicht auch als solcher irgendwo verschlüsseln und angeben müssen und mit einem doch anderen Ergebnis. Also das hätte für die technische Verarbeitung vielleicht größere Probleme bedeutet. So ist es mir viel lieber und auch einfacher in der Umsetzung und einfacher im Verständnis. Und das mit dem anderen Thema in den BCs, da hatten wir, glaube ich, schon kritisiert, dass das keine vernünftige Form der Standardsetzung ist. Und dabei bleibt es im Prinzip auch, wobei ich vom Ergebnis einverstanden bin, was rauskommt. Also deshalb ist es ja jetzt mehr die Form und nicht das Ergebnis.
Das eine ist sozusagen, sind wir innerlich mit dem Amendment d'accord? Da war so, sag ich mal, jetzt mein Grundempfinden, ja. Woraus wir dann wahrscheinlich auch die Erkenntnis schließen wollen, okay, das brauchen wir nicht noch als DSC extra jetzt getestet, indem wir alle drei Kreuze damit ja machen. Oder auch das eine mit einer an der richtigen Stelle, glaube ich, muss man aufpassen. Und der zweite Punkt, das ist jetzt eine prozessuale Frage dieser BCs zu den Modifications. Da ist es ja so, dass jetzt mal rein formal juristisch FAQ sich ja zurückgezogen hat und gesagt hat, also die BCs werden nicht indossiert. Wir haben dazu auch keine, sage ich mal, weitergehenden Arbeitsauftrag von der Kommission. Deswegen ist diese BC auch in der Indossierungsempfehlung überhaupt nicht angesprochen. Vielleicht hat man auch ein Stück weit gesagt, vielleicht ist das auch ganz gut so an der Stelle, weil das hätte natürlich nochmal vielleicht einen größeren Blumenstrauß an Fragen aufgemacht. Aber die ist jetzt erstmal überhaupt nicht thematisiert worden. Das heißt, wir haben auch da jetzt rein formale Tag keinen Zwang, uns irgendwie als DRSC nochmal zu committen. Es wäre natürlich dann interessant, wenn Sie jetzt sagen würden, also diese BC ist ein großer Unsinn und wir müssten reagieren und die hat, selbst wenn sie nicht interessiert, das faktisch einen großen negativen Impact. Das wäre wahrscheinlich der Punkt, wo man ehrlicherweise sagen muss, okay, dann sollten wir reingrätschen. Wenn Sie jetzt aber sagen, also inhaltlich finden wir das ja gut, würde ich auch an der Stelle sagen, gibt es keine Not, jetzt irgendwie da noch Sand in den Prozess zu streuen.
Ich bin ja mal als Banker auch mal die andere Seite. Also deshalb muss man die anderen vielleicht auch mal hören, wie die das finden. Also das war ja ein ziemlicher Hickhack zu den Liabilities. IFRS IC erst abgelehnt, ja, verwiesen, zurück, dann doch.
Ja, genau. Also
ich muss sagen, nach dieser schwierigen Prozess, auch wenn es nicht sauber ist, wie es gelaufen ist am Schluss, und das hätte man vielleicht anders umsetzen müssen, finde ich es im Ergebnis doch so, dass ich da jetzt nicht reingrätschen müsste oder wollte. Aber das können die Kollegen genauso oder anders sehen, weiß ich nicht.
Also ich hätte zu beiden Aspekten vielleicht jeweils noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. Zum Inhaltlichen, es ist ja so, dass es eine Regelung betrifft, die nicht anders in IFRS 9 ist als in IAS 39. Weshalb das faktisch natürlich auch gewissermaßen rückkoppelt auf die bisherige Anwendung. Das wäre möglicherweise zu bedenken, weil je nachdem, ob man die Regelung bisher anders ausgelegt hat oder angewendet hat, als sie jetzt ausgelegt wird, dann würde es einen Impact geben. Ansonsten ist zum prozessualen Vorgehen, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, natürlich könnte man schon kritisieren, sagen, das ist also in BCs, das hat erstmal keinen Due Process durchlaufen. Zweitens, es sieht irgendwie merkwürdig aus, wenn das mit einer Änderung veröffentlicht wird, die selbst gar nicht das Thema betrifft. Gut, andererseits, es war ja eben mindestens schon mal eine vorläufige Entscheidung, das ist eine Sache, und zum anderen hätte man gesagt, wir hätten jetzt eine vorläufige Entscheidung des IFRIC, anstatt die zwei BCs, eine endgültige Entscheidung des IFRIC, vielleicht jetzt im zweiten Halbjahr, hätte die nicht ohnehin den gleichen Grad der Verbindlichkeit. Und gut, und das letzte Detail, was ich jetzt tatsächlich noch stellen würde, für die, die es ab sofort so umsetzen wollten, steht dem sicherlich nichts im Weg, aber es wäre ansonsten noch die Kleinigkeit, ist denn eine BC, da hat das den gleichen Erstanwendungszeitpunkt wie das Amendment.
Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn es IFRS IC das entschieden hätte. Ja. Da brauche ich auch keine Interpretation dazu, da kann ich auch ablehnen und sagen, es muss genauso sein. Meinst, wenn die ein bisschen mehr Mut gehabt hätten, zu der Fragestellung zu nehmen, das hatten wir ja vorhin schon das Thema, dann wäre es irgendwie sauber und es hätte überhaupt keine Ergänzung irgendwo gebraucht. Ja. Auch nicht in den BCs. Aber da sie sich dazu nicht durchgerungen haben, ist das jetzt die Quick Fix. Ja. Klar kann man es noch sauberer, wäre es über eine AEP oder sonst irgendwo später zu ziehen, aber es dauert dann. Also Verfahren kann ich auch nicht gut finden.
Wir haben damals ja vorgeschlagen, das in das AIP hineinzupacken. Es gibt gerne noch einen weiteren IFRS 9 Fall mit den Steuern und Gebühren, Fees, ob die in den 10%-Test inkludiert werden sollen. Da hat IFRIC gesagt, komm, das schieben wir jetzt in AIP. Also wenn man das macht, dann hätte man im Grunde genommen das andere auch da reinpacken können. Also ich fand das schon ein bisschen seltsam. Ich sag mal, vor allen Dingen diese autistische Haltung, das galt eigentlich schon immer. Ja, meine kanadische Kollegin ist da bald aus dem Hemd gegangen und hat gesagt, also nehmt bitte mal zur Kenntnis, dass das hier etwa jedes zweite Unternehmen anders macht und wir reden immer über Foreign Filer. Die Diskussion, die können wir uns alle ersparen. Ich sagte, wir werden jetzt hier entsprechend Action ergreifen, dass wir alle diese Unternehmen darauf hinweisen, dass sie gut beraten sind, das zu ändern, diese Praxis. Aber das ist kein sauberes Verfahren. Definitiv nicht.
Ich glaube, was wir jetzt in dem Verfahren so oder so nicht leisten können, ist halt selten mal diese Transition-Problematik, nenne ich es mal. Also hat jemand was jetzt unter IAS 39 anders gemacht? Wie ist das dann im Zweifel auszulegen, wenn die Lesart wäre, es hätte schon immer so gemacht werden müssen? Fragezeichen. Auch die Frage, ist das jetzt, hat das jetzt ein Effective Date oder nicht? Also tendenziell, glaube ich, gibt es mehr Gründe, die dafür sprechen, zu sagen, nee, das hat kein Effective Date. Das ist jetzt eine Klarstellung über die BCs, die müsste dann eigentlich, ich sag mal, ab sofort gelten. Aber auch das sind so, sag ich mal, jetzt Lesart und so formale Fragen, das glaube ich, kann ja irgendwie nicht unsere Aufgabe sein, das da reinzulesen. Wichtig war glaube ich, wirklich nur, wenn wir materiell mit dem Inhalt ein Problem hätten, dann wäre die Endorsement weisen, ein Punkt, das nochmal reinzubringen, auch wenn sie da formal juristisch gar nicht reingehört. Ich nehme jetzt aber mal mit, wenn wir inhaltlich mit der Regelung zufrieden sind, dann würde ich sagen, dann haben wir auch jetzt keinen Aktionsbedarf, da noch reinzugrätschen. Und das, was wir adressieren müssen, auch das Transition-Thema, das werden wir sicherlich über die Gremien nochmal adressieren. Das ist aber auch bei FAQ schon hinlänglich bekannt, dass das so ein bisschen, sage ich mal, ein Graubereich ist. Ja, wie und wann muss ich jetzt umstellen oder darf ich? Aber das mehr als das in den Gremien einführen können wir dann auch nicht. Ich bin auch mal gespannt, ob vielleicht auch auf ESMA sich da mal zu irgendeiner Äußerung hinreißen lässt. Wir werden es erleben. Ja.
Also ich würde gerne diesen einen Punkt nochmal aufnehmen, dass die offensichtlich die herrschende Meinung ist, dass diese Modification-Änderung sofort anwendbar ist. Also damit würde ich mich anlegen. Das teile ich nicht. Also es gibt keine Änderung an einem Standard, die sofort anwendbar ist. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und die wird derzeit beim IASB diskutiert. Das sind die IFRIC-Entscheidungen, wo man nämlich genau in dieses Problem hineinläuft, ja, dass es im Grunde genommen keinen Übergangszeitraum gibt. Und da wird im Augenblick überlegt, ob man den Prozess ändern soll über IAS 8. Für keine andere Regelung, wir haben das ja schon zwei, dreimal vorher gehabt, wo der IASB nur eine Basis for Conclusion geändert hat, gab es wirklich einen Hinweis, das gilt sofort. Sondern es gab immer ein prospektives Datum. Und da das Ganze auch noch vernuschelt ist in einem Amendment, was ab 01.01.2019 gilt mit freiwilliger vorwendiger Anwendung, würde ich sagen, sehe ich keinen validen Grund, warum das nicht auch für dieses gelten sollte. Etwas anderes ist es, genau wie bei, sagen wir mal, IFRIC 23, wo wir einen ähnlichen Sachverhalt haben, wenn jemand erstmalig diesen Sachverhalt hat, kann der dann noch guten Gewissens sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst, es anders zu machen. Und da würde ich sagen, nee, das geht natürlich nicht. Aber jemand, der es bisher schon anders gemacht hat, hat meines Erachtens noch Bestandsschutz so lange, bis das Ding tatsächlich greift. Mir wäre nicht bekannt, dass es hier eine geänderte Sichtweise gibt gegenüber dem, was ich immer früher aus anderen Regelungen kenne.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass es prospektiv ab sofort gilt. Das ist irgendwie eine, ich glaube, in die Vergangenheit gerichtet, kann man schon argumentieren, dass selbst wenn es fürs IC nicht klar war, habe ich jetzt einen neuen Sachverhalt. Dadurch, dass es da reingeschrieben wurde und jetzt klar gemacht wurde.
Aber auch
das war vorher nicht klar.
Aber der Standard gilt ja noch nicht mal. Wie kann etwas sofort...
Nee, ich glaube, das ist eine Regelung aus IAS 39.
Moment, wir reden aber hier über IFRIS 9. Das ist entscheidend. Wir reden ja nicht über eine Änderung an IAS 39. Wir reden über eine Änderung an einem Standard, der noch gar nicht in Kraft getreten ist.
Nee, es wurde nur in den BCs von IFRIS.
Das ist ja egal. Die BCs sind ja auch nicht jetzt schon anwendbar, obwohl der Standard noch nicht anzuwenden ist. Das kannst du ja im Grunde...
Also ich meine mit der Anwendung von IFRIS 9. Also ich weiß nicht, also ich habe nur so, aber mein Empfinden sagt mir so ein bisschen, dass das zumindest auch so eine Tendenz der Prüferleser ist, in die Richtung zu denken, zu sagen, also wenn ich IFRS 9 anwende, dann gilt auch die IBC, obwohl die IBC mit irgendeinem anderen Kram verknüpft ist, das hat ein explizites Effective Date für 2019 zwingend. Also der Punkt ist, die Diskussion ist ja durchaus valide. Wenn man jetzt natürlich, wenn man die Leser jetzt zwingend wäre, ich darf das erst 2019 so machen, hätten wir, glaube ich, ein Problem.
Musst du.
Denn, bitte?
Ich muss. Ja, ich muss es 2019 machen, genau. Ich kann es aber auch vorher machen. Aber ich würde nicht sagen, du musst es zwingend ab 2018 schon machen.
Das hängt nicht vom Endorsement ab oder sowas.
Ja. Aber ich denke, was jetzt ich? Also wo jetzt auch diese BOC-Lösung hinläuft, dass man sagt, okay, das ist zwar der gleiche Wortlaut, IAS 39, IFRIS 9, aber man müsste ja dann argumentieren, also im Gesamtzusammenhang, also wenn wir den IFRIS 9, das Gesamtkonzept uns jetzt anschauen, müssen wir diesen gleichen Wortlaut jetzt anders lesen, als wir in der Vergangenheit gelesen haben. Also na, so muss ja das Argument sein. Und dann kann ich als IAS 39-Anwender jetzt nicht gezwungen sein, es jetzt schon anzuwenden. Allerdings würde ich dann sagen, wenn ich jetzt IFRIS 9 aber anwende, ab dann sollte es dann natürlich dann auch gelten, weil dann gilt auch die Basis of Conclusion entsprechend.
Ich sage mal, sonst könnte man in so eine perfide Situation, dass man sagt, ich wende IFRS 9 an, aber das Amendment noch nicht. Weil dafür habe ich ja bis 2019 Zeit. Und wenn ich das Amendment noch nicht anwende, dann wende ich diese eine BC auch noch nicht an.
Was machst du denn jetzt tatsächlich in Ländern wie Kanada, die eine Komplettübernahme machen? Die tatsächlich alle Änderungen inklusive der nicht verpflichtenden Teile in ihr Handbook schreiben und die sagen würden, wir übernehmen diesen Teil jetzt noch nicht. Da hast du doch genau die Situation. Wie kann ich verpflichtet sein, etwas anzuwenden, was es für mich legalisch dann auch gar nicht gibt? Also ich halte diese Sichtweise für hochgradig problematisch. Ja, ich verstehe inhaltlich, wie das gemeint ist und ich verstehe da auch die Bedenken und ich würde wahrscheinlich meinen Mandanten auch immer versuchen, in irgendeiner Form davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, das ab dem 01.01.2018 anzuwenden. Ich glaube aber, legaliter steht das auf extrem dünnem Eis.
Aber ich stelle mir gerade die Frage, ob man IFRIS 9 Regeln anders anwenden würde, wenn es die BC nicht gäbe. Oder noch anders, ob ich IFRIS 9 ohne BC anwenden kann oder in einer anderen Form anwenden kann mit BC.
Die Anwendung ist ja, denn wie ich vorhin sagte, die Hälfte aller kanadischen Anwender liest im Augenblick die Passage anders. Das zeigt ja, dass es dann offensichtlich einen massiven materiellen Unterschied macht.
Ja, ich glaube, das IASB hatte sich ja unter anderem auch überlegt, wenn sie das jetzt in diesem Amendment einbauen, dass sie dann nicht nur eine schnellere, sondern vor allem eine, sagen wir mal, eine verbindlichere Version dieser Klarstellung haben oder glauben zu haben. ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie deswegen das IFRIC überholt haben, aber ich glaube, sie haben sich gesagt, es ist aus diesem Grund sowieso besser, das da reinzubringen und nicht das IFRIC entscheiden zu lassen. Aus Sicht des Standardsetzers ist es vermutlich sogar so gedacht, dass es auf einen verbindlicheren Charakter hat, als wenn es eine IFRIC-Entscheidung wäre. Eine IFRIC-Entscheidung wiederum, da wären wir uns ja einig, die wäre per sofort zur Kenntnis zu nehmen, damit ab 01.01.2018 wirksam.
Aber was werden jetzt die Leser, das wird ja nie endorsiert. Dann muss ich es ja nie anwenden. Ja, also muss ich es nicht anwenden. Das kann ja dann auch nicht die Lesart sein, sondern es muss ja, also offenbar, wenn es gefühlt in der, also sag ich mal, in der Bilanzierungsform scheint es ja schon eine, ich will zwar sagen, gewisse Verlinkung gegen zwischen dem, was in den WCs drinsteht und auch dessen, was wir endorsiert haben. Also es scheint ja schon die Praxis zu sein, das meiste, was in den WCs so drinsteht, dann auch umzusetzen, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn das formal juristisch nicht endorsiert ist. Für so eine BC, ich tue mich jetzt da schwer zu sagen, diese BC hat ja mit dem Effective Date des restlichen Amendments irgendwie gar nichts. Das heißt, hier gibt ja gar keinen innerlichen Bezug. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Problem an der Stelle. Weil, wie gesagt, also schlimmstenfalls, wenn ich das konsequent zu Ende denke, formal, dann würde das ja heißen, wenn ich das Amendment nicht vorzeitig anwende in 18, aus welchen Gründen auch immer, darf ich auch diese eine WC-Änderung in 18 noch nicht anwenden. Und da, glaube ich, spätestens da würden wahrscheinlich viele aus praktischer Sicht sagen, das kann eigentlich nicht die Antwort sein, sondern ich will natürlich, wenn, das natürlich gleich, ich sag mal, richtig machen.
Ja, aber was machst du denn im Umkehrschluss? Stell dir mal vor, du hast dein IFRIS 9 Umstellungsprojekt fertig und jetzt kommt IFRIC auf die glorreiche Idee, wir schalten am 24.12., weil es so schick aus und im Christbaum nochmal eben schnell ein paar IFRIC-Amendments an IFRIS 9 scharf. So, dann wirst du keine reale Chance haben, das überhaupt noch irgendwie zu berücksichtigen. Stellst du eine Bilanzierung ein und sagst, sorry, geht nicht mehr? Ja, wahrscheinlich. Das ist für mich der gleiche Sachverhalt. Wir haben meines Erachtens hierfür eigentlich kein Präjudiz, dass in einem nasskalten Verfahren ohne offenen Due Process, ohne Erstanwendungszeitpunkt, die Leserschaft 3 Monate vor dem Inkrafttreten eines Standards nochmal beglückt wird mit einer Lesweise, so war es schon immer. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, ist an der Stelle der Schutz des Bilanzierenden höher zu gewichten. Ich wäre sofort bei dir, dass ich sagen würde, also spätestens, du kriegst ein Jahr Karenz, aber das Maximum, ja. Aber ich glaube, wenn jemand tatsächlich sagt, ich habe das bisher in gutem Glauben anders gelesen und fühle mich da auch komfortabel, aber ich habe jetzt gar keine Chance mehr, das zu ändern, dass ich dem nicht in irgendeiner Form eine Einschränkung des Start geben könnte, das glaube ich nicht. Also das würde ich wirklich mal testen wollen. Ich kann das nicht, weil ich kein BP bin, genau. Das ist gut. Deswegen tue ich es ja auch nicht.
Ja, aber das wäre das ja genau das Gleiche. Klar, wenn ihr am 31.12. kommt, kurz vor der Angst, vor Lautbarung. Aber das ist ja jetzt eine praktische Frage, wie schnell kann ich reagieren? Aber jetzt mal, mir geht es ja eher von der anderen Seite zu kommen, darf ich überhaupt reagieren? Weil so wie du es jetzt dargestellt hast, das wäre, finde ich, ja der Worst Case, wenn ich nicht mal anwenden dürfte. Also ich will das eigentlich gleich richtig machen, aber ich darf noch nicht. Und da würde ich sagen, das wäre ja dann nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht im Sinne der Anwender.
Ich darf es auf jeden Fall, weil das war bisher nicht geregelt.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, da dürfen ja, müssen, da würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Gut, aber da wäre ich sowieso entspannt, weil wie gesagt, die BC sind nicht endorsiert und da würde ich immer sagen, so wie bei auch einem Mifrik, der gibt mir, sage ich mal, eine spätere, bessere Erkenntnis zu einem gewissen Sachverhalt und da, sage ich mal, findet die Praxis dann einen Weg, wann und wie sie das in die Realität einspielt. Ja. Gut, also ich nehme mal mit, wir beide werden das in den Gremien entsprechend verarbeiten, aber als DRSC sehen wir jetzt keine Not und Notwendigkeit, da noch auf die Endorsement Advice zu antworten. Ja. Ich wollte ja nur mal mitnehmen, dass wir sozusagen dann in 2, 3 oder wie viele Wochen auch immer guten Gewissens die Hand heben können. Das war eigentlich so ein bisschen einfach der Hintergrund. Deswegen dachte ich, wäre es fair, das heute nochmal anzusprechen. Wir wollten das jetzt nicht so einfach wegfliegen.
Vielleicht ein bisschen was zu dem Verfahren. Es laufen derzeit schon Gespräche mit dem Europaparlament, ob die gegebenenfalls frühzeitig zu erkennen geben, dass sie auf einen Einspruch verzichten werden. Also der Prozess sieht ja so aus, dass die Kommission auf Basis des Endorsement Advices zunächst einen Verordnungsvorschlag erlässt. Dazu muss sie streng genommen auch das ARC nochmal hören. Das kann es auch. Es kann sich nochmal äußern. Am 20.11. ist noch eine Sitzung. Wenn danach das Scrutiny-Verfahren beginnen würde, dann würde dieses laufen bis in den Februar nächsten Jahres. So, und die Kommission hat schon angedeutet, das kann knapp werden, dass, ob wir das noch hinkriegen auf dieser Seite des Jahres. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall, dass wir das Endorsement zukriegen, bevor die Aufstellungsfrist praktisch abgelaufen ist. Und wenn das Parlament jetzt tatsächlich sagt, okay, wir schwören, wir werden nicht Einspruch erheben, dann gibt es da relativ gute Chancen, dass das Ding also noch zeitgerecht über die Schwelle geht. Die große Unbekannte an der Stelle sind die ESAs. Denn insbesondere ESMA macht einen Riesenwind und die, noch schlimmer ist die EZB an der Stelle, weil die sagen, wir sind da überhaupt nicht einverstanden. Die führen im Wesentlichen zwei Gründe ins Feld. Das eine ist, dass sie sagen, wir haben keinerlei statistische Evidenz darüber, wie groß der Betroffenheitsgrad ist. Stimmt, ja. Haben wir mehrfach versucht rauszufinden, haben wir aber keine klaren Zahlen bekommen. Und das zweite ist, dass sie sagen, habt ihr euch mal über unintended consequences Gedanken gemacht? Denn hier geht es letztlich ja nicht so sehr um die Frage, dürfen jetzt diese Instrumente mit symmetrischen Vorfälligkeitsentscheidungen auch gedreht werden, sondern entscheidend ist die Frage, ich definiere einen Satz, für den ich Amortized Cost als legitimen Bewertungsmaßstab definiere. Und kann es jetzt sein, dass durch diese Klausel, dass ich eine negative Vorfälligkeitsentschädigung habe, womöglich ein Großteil von Instrumenten dadurch spaziert, für die das eigentlich niemals gedacht war? Ja, und die Regelung ist ja prinzipienorientiert geschrieben. Das heißt, wenn wir irgendwo an Kreditverhältnisse denken, ist das vielleicht noch relativ unproblematisch. Wenn wir aber mal darüber nachdenken, dass es durchaus auch Kapitalmarktprodukte gibt, die so gestrickt sind, dann sieht die Chose vielleicht schon ein bisschen anders aus. Und das ist das, was die EZB so ein bisschen auf dem Radar hat. Und das Letzte, was wir natürlich haben wollten, ist, dass das eintritt, was Christoph heute Mittag im Grunde genommen gesagt hat, dass der IASB sagt, wir drücken das Auge zu auf der Bilanzierungsseite, aber der Regulator kommt um die Ecke und sagt, ich verbiete den Banken, dass sie es anwenden, dass solches zwingend zum Fair Value zu bewerten, was möglich wäre für aufsichtsrechtliche Zwecke. Das nur, um ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Gut. Ich stelle aber fest, die Diskussionsneigung ist jetzt hinreichend erschöpft. Dann danke ich Ihnen, Herr Große, für die Aufbereitung. Diesmal mal ein sehr ruhiger Monat, dass wir überhaupt nicht wuschig werden. Da werden Sie sich in London wahrscheinlich auch mal freuen, dass mal kein böser Brief aus Berlin kommt. Dann schließe ich den heutigen Sitzungstag und wir treffen uns morgen um 9 Uhr für eine Education Session zu dem sehr einfachen Variable Fee Approach.